Soweit mein dritter Teil. Der ist noch kurz. Zum vierten Teil. Wachstum als Nationalität. Alle Gewinnmaschinen, von denen ich im zweiten, im dritten Teil geredet habe, müssen wachsen, um zu bestehen, müssen akkumulieren. Und dennoch ist das Wachstum, das nationale Wachstum, überhaupt nicht Ihr Anliegen. Es ist überhaupt nicht das Anliegen der Unternehmer. Ihr Anliegen als Privatproduzenten ist es vielmehr, Ihren privat kassierten Gewinn zu mehren, Ihr privates Kapital zu vermehren. Das der anderen Unternehmer zu vermehren, ist nicht, bekanntlich, Ihr Anliegen. Der Schluss, der sich darauf drängt, aus dieser Feststellung ist ganz einfach: an nationalem Reichtum, an nationalem Wachstum hat nur der Staat ein positives Interesse. Und das nicht nur als Buchhalter des Reichtums. Die nationale Wachstumsbilanz ist zugleich für ihn die Grundlage seines Reichtums, des Staatsreichtums. An Gewinnen und Einkommen bereichert der Staat sich bekanntlich bei Steuern und Schulden, weil er andere Reichtumsquellen nicht hat. Mit seinem Haushalt ist er auf Resultate des Wachstums angewiesen. An ihm hängt die Beschaffung aller Mittel, mit denen er nach innen und außen seine Souveränität ausübt. Aus ihm bezieht er alle Mittel für alle Abteilungen seiner Politik. Wachstum ist also, deswegen habe ich gesagt, wesentlich mehr als nur eine buchhalterische Bilanz, das Fundament seiner Souveränität. Und die Politik, die er mit den aus dem Wachstum entnommenen Mitteln betreibt, das mache ich jetzt mal nur als Behauptung, die Durchführung davon kann man nicht einfach geben. Im Gegenstandpunkt über den Staatshaushalt nachlesen, ich habe jetzt die Nummer nicht. Die Politik, die er mit den Mitteln betreibt, läuft insgesamt, da kann man nachlesen, durch alle Ressorts der Politik hindurch, auch wiederum auf nichts anderes hinaus, als erneut nationales Wirtschaftswachstum zu fördern. Nur ganz kurz ein paar Stichworte. Nicht nur stattet er seine Geschäftswelt mit Geld aus, er erstattet den Betrieben Kosten in vielen Bereichen, Forschung ist nur einer. Er sorgt mit Infrastruktur für optimale Bedingungen für Transport und anderes. Und er schafft vor allen Dingen und nicht zuletzt ein nützliches Staatsvolk. Und er kümmert sich darum, dass das Volk in allen Abteilungen der vorgefundenen Berufshierarchie seinen Beitrag zum Wachstum leistet und sorgt dabei nicht zuletzt auch dafür, dass vor allen Dingen die Arbeitnehmerabteilungen seines Volkes nicht auf die Idee kommen, ihre Lebensbedürfnisse über den Dienst zu stellen, die den Wachstum leisten wollen. Dafür gibt es übrigens nicht zuletzt auch die Gewerkschaften. Kurz, seine Wirtschaftspolitik ist Wachstumspolitik. Land und Leute unterwirft er in allen Abteilungen seiner Politik diesem Imperativ: Wachstum. Alles, was die Gesellschaft ausmacht, alles, was als Reichtumsquelle benutzbar ist, wird auf seinen Beitrag zum Wachstum begutachtet und entsprechend eingerechnet. Da fallen ganz neue Bereiche an, nur ganz kurz angedeutet, ganze Abteilungen, die vorher in früheren Zeiten noch reine Staatsangelegenheiten waren, werden privatisiert, und Privatisierung heißt nichts anderes, werden als Wachstumsbeitragsmaschinerie entdeckt und eingerichtet. Ganze Abteilungen des Sozialstaats genauso werden privatisiert, Versicherungen, Gesundheitswesen und so weiter. Das heißt, Diese Wachstumspolitik des Staates betreibt sich ebenfalls in einem Zirkel heraus. In einem staatlich gewollten und recht streng beachteten Zirkel. Alle Mittel seiner Wachstumspolitik bemüht sich der Staat, gelungenem Wachstum zu entnehmen. Wie gesagt, die Steuern, die er per Zwang kassiert, niemand ist aufgerufen, freiwillig zu zahlen, sind Abzug von Verdienten. Und auch die Schulden, die er macht, folgen dieser Logik. Er leiht sich von Geldverdienern Geld. Er leiht sich Geld von Leuten, die Geld verdient haben und darin ein Geschäft betreiben. Warum ist das so? Warum, die Frage ist berechtigt, warum unterwirft sich der Staat, der doch das Gewaltmonopol hat, der doch die Herrschaft über Gesellschaft hat, dieser Wachstumslogik? Macht sich so zum Diener und nicht uneigennützigen Diener des Wachstums. Die Frage ist deswegen berechtigt, weil der Staat eben nicht nur der Monopolist der Gewalt ist, sondern auch der Herr des Geldes ist. Alles umlaufende Geld hierzulande trägt seinen Stempel, entstammt seinen Gelddruckmaschinen, zum Beispiel denen der EZB. Und jedermann muss dieses Geld mit seinem Stempel auch als das gültige Geld akzeptieren. Ich hoffe, der Großmensch hat das richtige Geld dabei. Das enthält schon einen Widerspruch, den man aufklären muss. Wie gesagt, darin steckt ein kleiner Widerspruch. In dieser Unterwerfung unter das Wachstum in der Beschaffung von Geld, obwohl er doch andere Möglichkeiten hätte. Vielleicht könnte er doch auch seine Gelddruckmaschine einfach anwerfen und alles, was er braucht, bezahlen mit dem gerade gedruckten Zwischenzeug auf der Maschine. Ja, er könnte sich sogar diesen Umweg noch sparen und gleich per Gewalt requirieren, was er so an Schulen und Panzern und Büromöbeln und Kanzler am Sitzen braucht. Stattdessen macht er es anders. Er kassiert einerseits per Zwangsgesetz von seinen Bürgern Steuern, um dann brav nach den Regeln des Marktes. Einer setzt jetzt für seinen Zwang ein. Hey, ihr müsst zahlen. Überlasst es euch nicht. Und andererseits benutzt man das Kassierte dann ganz brav nach den Regeln des Marktes und alles, was er braucht für seine staatlichen Belange, zahlt er. Klar, er könnte, wenn er wollte, aber in normalen Zeiten will er nicht. Ist auch anders machen. Er könnte, wenn er wollte, auch einfach seine Gelddruckmaschine anwerfen. Er könnte, wenn er wollte, auch per Gewalt schlicht die Sachen, die er braucht, die staatlichen Gebrauchswert rekursieren. Er will aber, wie ich gesagt habe, in normalen Zeiten. Er will nämlich damit was erreichen. Das ist die Auflösung dieses Widerstands. Er will nämlich umgekehrt mit dem fiskalischen Zugriff zugleich alle steuerpflichtigen Bürger festlegen. Und zwar aufs Geldverdienen festlegen. Schafft Einkommen heißt der Imperativ, den er mit den Steuerzwang hier setzt. Schafft Vermögen, sagt er damit. Er legt seine Bürger also darauf fest, einen Beitrag zum Wachstum zu leisten und an dessen Erfolg bedient er sich dann wiederum für die Vermehrung des Wachstums. Das ist der zentrale Inhalt staatlicher Politik, den ich damit mit der Paradoxie gekennzeichnet habe. Bei den Staatsschulden ist es übrigens dasselbe, wie nur bei den Steuern. Ich habe schon angedeutet, er verpflichtet sich seinen Gläubigern nach allen Regeln des Geschäfts, dann das Geld zurückzuzahlen mit Zins. Übrigens kann man mit den Sachen auch noch mit den Staatsschulden, auch noch Finanzoperationen, Bankkurbeln, die dann wiederum als Wachstum bilanziert werden, will ich aber nicht erklären. Denn man ist hinreichend zu nicht erklärt worden. Aber auch die ganz normale Versorgung der Gesellschaft mit Geld. Eben waren die beiden Abteilungen der staatlichen Beschaffung. Von Geld. Es gibt ja noch die Abteilung der staatlichen Versorgung der gesellschaftlichen Geld. Die über Banken läuft, nimmt Maß an dieser Wachstumslogik. Banken haben Zugriff auf Staatsgeld der Nationalbank, müssen dafür aber als Bank privat verdientes oder andere Sicherheiten hinterlegen und werden dann aufgefordert, mit den geliehenen Wachstumspolitik anzukurbeln. Entweder im eigenen Bereich, in ihrem Finanzbereich, oder über Kredit in den industriellen Bereich. Kurz, weil es den Staat aufs Wachstum seiner kapitalistischen Ökonomie ankommt, verpflichtet er sich selbst in all seinen Gelddingen, Abteilung Geldbeschaffung und Versorgung der Gesellschaft mit Geld, aufs Wachstum und macht dies zugleich seinen Bürgern zur Pflicht, wobei einige solche Verpflichtungen auch gar nicht nötig haben. Gedrucktes Geld, was frisch aus den Pressen kommt, kann er zwar in der Gesellschaft als das allgemeingültige Zahlungsmittel verordnen, und das tut er auch, aber zufrieden ist er mit diesen seinen Geldschöpfungen überhaupt erst, wenn das gedruckte Geld sich tatsächlich als Mittel des Wachstums bewährt, wenn es sich für Geldvermehrung bewährt. Erst dann ist er mit seinen Schöpfungen so richtig zufrieden. Diese Selbst- und Gesellschaftsverpflichtung auf das Prinzip des Geldwachstums befolgt er nicht nur, wo er laufendes Wachstum fördert, sondern auch, wo er stockendes Wachstum, also Krise, wie es so genannt worden, anbringt. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil die Zeit so vorgeschritten ist. Wie das geht, kann man auch in Publikationen auf jeden Fall nachlesen. Was ich noch erklären will, ist folgendes. Ich habe eben behauptet, in normalen Zeiten verpflichtet er sich auf diese Abhängigkeit. Er kennt allerdings auch, der Staat, nationale Umstände und Lagen, in denen er sich von dieser Selbstverpflichtung auf wachstumskonforme, auf systemkonforme Geldpolitik befreit, sich dabei Ausnahmen wird. Immer dann nämlich, wenn sein Wachstum mal nicht nur stoppt, sondern aus sich heraus sehr prinzipiell in Not geraten ist. Oder, zweiter Fall, wenn er auf dem Weltmarkt seine Hoheit über seine eigenen nationalen ökonomischen Existenzbedingungen von fremden Mächten mal angegriffen ist. Diesen beiden Notständen, fasse ich es mal zusammen, kennt er Ausnahmen. Dann und zurzeit diagnostiziert der Staat bei sich und weltweit einen Notstand der ersten Art. Dann ist ihm sein Wachstum, das Wiederankurbeln des Wachstums, die Wiederherstellung von normalen kapitalistischen Geschäften so viel wert, dass er glatt aus diesem Wachstumszirkel ausbricht und die Geldbeschaffung einmal nicht systemkonform, unkapitalistisch, sage ich mal, erledigt. Lauter sonst heilige Kühe gelten ihm dann nicht mehr wie sonst heilige Kühe der Verschuldung, der Geldpolitik, der Fiskalpolitik und so weiter. Zurzeit, belegt, ich habe es am Anfang schon angedeutet, verabschiedet er sich zum Beispiel von so ziemlich allen selbst beschlossenen, aus den genannten Gründen zur Selbstverpflichtung gemachten Regeln der staatlichen Geldversorgung, setzt Rettungshilfs- und Konjunkturprogramme in die Welt, die bereits das Doppelte der jährlichen Haushalte erreichen, verschuldet sich in Größenordnungen, die allen selbst erlassenen Vorschriften für Staatsverschuldung und allen Vorschriften zur Haltung von Geldwertstabilität widersprechen. Das heißt, er verlässt sich in solchen Lagen, in solchen Notlagen, die andere Abteilung, die ich hier nicht anspreche, kann man mit dem Stichwort Kriegskredit charakterisieren. Nachzulesen in 94. Nein, nicht bei 94, sondern war ich. War das? 106. Da verabschiedet er sich von diesen Regeln, wie gesagt, die zweite Abteilung sind Kriegsgebiete, setzt Rettungsprogramme genauer Größenordnung in die Welt. Das heißt, er verlässt sich in solcher Situation in zunehmendem Maße, nicht allein, aber in zunehmendem Maße darauf, dass er der Gesellschaft sein Geld, seine Kreditzettel verordnen kann. Dann steht fast allein sein Kommando über das Geld für die Geldqualität ein. Er macht damit eine Ausnahme von seiner sonstigen Regel, dass er sich für sein Geldregime nur mit solchem Geld versorgt, das bereits den Stempel gelungenen Wachstums anbietet. Diese doppelte Bewährung des Geldes hierzulande, es taugt als Kommandomittel, wird genommen, weil der Staat sagt, es ist euer Geld. Und Zufriedenheit stellt sich erst ein, wenn es sich als Mittel des Wachstums bewegt. Tritt in solchen Notständen auseinander. Und er verlässt sich darauf, dass das Geld nur als Kommandomittel, nur als Resultat seines Kommandos, genau die Funktionen erfüllt, für die er es vorher ganz sorgsam nur nach den Regeln der Wachstumsresultate die angeeignet. Natürlich hat so ein Verfahren einen Haken, gerade wenn er in dem Notstand, den er im Augenblick, den der Staat im Augenblick bilanziert, vor Augen haben. Der Staat will ja nicht laufendes oder vorübergehend in Stocken geratenes Wachstum fördern, sondern er will sinkende Wachstum fördern. Nicht stattfindendes Wachstum, den GAU für die Nationalökonomie stoppen, das heißt nicht laufendes Wachstum anstoßen, will es aber auch nicht ersetzen. Er will es nicht ersetzen, das Geschäft, was im Augenblick nicht läuft. Er kann es auch. Er will ja nicht seine gesamte Ökonomie verstaatlichen. Ich weiß nicht, wer am Sonntag diese brutale Debatte bei Anne Will gehört hat, da waren zwei Verstaatlichungsfans, saßen da an der Rückers und die Wagenknecht und beide haben gesagt, ja, meine Verstaatlichung ist die gute und deine ist die böse. So haben sie sich dann geeinigt. Also er will sich nicht mit seiner Ökonomie verstaatlichen, sondern er will die Geschäftswelt mit seinen Geschöpfen Gewalt nur als Resultat der Kommandomacht, die Welt besetzt, wieder zum Laufen bringt. Der Haken besteht nun darin, dass dies alles hierzulande gegenwärtig in mehrfacher Hinsicht eine rein spekulative Angelegenheit ist. Eine rein spekulative Angelegenheit. Denn ob die Geschäftswelt diese Hilfen, Wachstumslinie einsetzt oder nicht, liegt ganz bei ihr und nicht beim Staat. Ja, man kann sogar weitergehen. Die Spekulation geht noch einen Schritt weiter. Welche staatlichen Geldhilfen denn gegenwärtig angesagt sind, auch das ist ja noch gar nicht klar und auch weitgehend Spekulation. Schluss. Dieser Zusammenhang, den ich jetzt nochmal eben klargestellt habe, konnte ich euch doch nicht ersparen, wieder auf die Finanzkrise zu kommen. Ist aus folgendem Grunde sehr wichtig. Diesen Ausbruch aus dem Zirkel, diesen relativen Ausbruch aus dem Zirkel, würde ich mal sagen, ist etwas Doppeltes zu entgehen. Zum einen muss der Staat nämlich sehr von dem ökonomischen Notstand seines nationalen Wachstums überzeugt sein. So sehr überzeugt sein, dass er zu Rettungsmaßnahmen greift, die seiner sonst wachstumsverpflichteten Wirtschafts- und Finanzpolitik ziemlich widersprechen. Und zum anderen besteht zu entnehmen, dass ihm die Wiederherstellung von normal funktionierendem, was heißt das schon normal, normal funktionierendem Kapitalismus, normal funktionierenden Wachstums- und Geschäftsbedingungen im Bereich von Industrie und Finanzkapital so viel wert ist, dass er dafür sogar alle am Wachstumsimperativ sonst orientierten Regeln der Geldbeschaffung und der gesellschaftlichen Geldversorgung außer Kraft setzt, überlaufen setzt, relativ. Und für die Rettung des Wachstums, die Wiederherstellung eines nach Wachstumsregeln funktionierenden Kapitalismus, glatt die heftigste Entwertung jener Größe riskiert, in der sich Wachstum nun einmal bilanziert, in der der Reichtum gezählt wird, in der Zweck des nationalen Wachstums ist, nämlich des nationalen bzw. des europäischen Geldes. Dieser Widerspruch, was aus dem wird, müssen wir abwarten. Vielleicht noch eine Schlusssache. Außerdem kann man diesen Wachstumszirkel, den ich gerade eben genannt habe, und den gegenwärtigen staatlichen Ausbruch aus ihm noch entnehmen, dass all diejenigen, die im Kapitalismus, seit es ihn gibt, immer wieder in ihm hoffnungsgeschwängert transzendierende Elemente suchen, den guten Kern im bösen Kapitalismus, an dem sich im Kapitalismus zu seiner eigenen Überwindung anknüpfen lässt, suchen nach angeblich in seinen widersprüchenden, schlummernden Selbstauflösungstendenzen und so weiter. Also auf die Suche gehen nach lauter Zeugs, mit dem der Kapitalismus ganz von allein diesen Zirkel zum Guten nicht auflöst. Ich muss diese Menschen enttäuschen. Dieser Zirkel mit seinen Landleuten jeden Fitzel Reichtum des Landes, unter das Diktat Wachstum zu funktionieren. Dieser Zirkel bricht von alleine nur einer auf, wie ich ihn genannt habe, die herrschende Staatsgewalt. Und wenn es soweit ist, beide Fälle, ökonomischer Notstand, politischer Notstand, wird es gerade für die Knechte des Wachstums immer noch fürchterlicher. Ich bin Samstag Frau Merkel im nächsten Jahr mit ihrer Politik, mit der sie das normale Wachstum in der Anstoßung bringen, Blutschweiß und Tränen. Okay, das war's.